Deutschlandfunk. Der Tag.
Wenn man sieht, mit wie viel Mut die ukrainischen Frauen und Männer kämpfen für Demokratie, für Freiheit, dann können wir nicht anders als die Schlussfolgerung ziehen, die gehören zu uns.
Das sagt nicht irgendjemand, sondern Frans Timmermans. Der Niederländer ist Vizepräsident der Europäischen Kommission. Und worauf Frans Timmermans da anspielt, das ist natürlich die Frage, ob und wie schnell die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden könnte. Präsident Volodymyr Zelensky hat ja quasi aus dem Luftschutzbunker heraus letzte Woche das Aufnahmeformular ausgefüllt. Nur warum ist das so wichtig und welche Vorteile hätte es für die Ukraine, EU-Mitglied zu werden? Wären Waffenlieferungen oder ein Energieembargo gegen Wladimir Putin vielleicht erst einmal zu klären? Die Europäische Union versucht gerade, Antworten auf all diese Fragen zu finden. Und wie kompliziert das ist, hören wir gleich von unserem Europakorrespondenten Klaus Remme beim Sondergipfel vor Ort in Versailles. Außerdem spreche ich mit unserer Agrarexpertin im Hauptstadtstudio in Berlin, mit Ann-Kathrin Büsker, über die Folgen des Ukraine-Kriegs auf unsere Versorgung mit Lebensmitteln weltweit und bei uns in Deutschland. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo und herzlich willkommen. Deutschland hat aktuell den Vorsitz der G7 mächtigsten Industriestaaten weltweit. Und es ist deshalb der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, der seine AmtskollegInnen an diesem Freitag zu einem Sondertreffen eingeladen hat. Das Thema auch dort, der Ukraine-Krieg und die Auswirkungen im Lebensmittel- und Agrarsektor. Laut den Vereinten Nationen sind rund 50 Länder weltweit auf die Einfuhr von Weizen aus der Ukraine oder aus Russland angewiesen, wobei Russland sogar der weltgrößte Weizenlieferant ist. Die Ukraine liegt immerhin in der Statistik auf Rang 5. Und ja, dort, wir wissen es, wir sehen es jeden Abend in den Nachrichten, kämpfen die Menschen jetzt, Männer und Frauen. Da bleibt zum Felderbestellen keine Zeit. Und die Auswirkungen, die spüren wir weltweit. Ein Preisschock bei Weizen, Dünger und Diesel, Lieferengpässe und bei uns jetzt hier in Deutschland Knallfall, eine neue Debatte, ob wir alle Arten- und Klimaschutzmaßnahmen im Agrarsektor über Bord werfen sollten. Ich kann darüber sprechen mit unserer Agrarexpertin im Hauptstadtstudio in Berlin, Ann-Kathrin Büsker. Du hast dir gerade die Pressekonferenz mit Cem Özdemir angehört. Was war für dich das Wichtigste?
Also ihm vor allem war ganz besonders wichtig, die Solidarität mit der Ukraine zu betonen. Der ukrainische Landwirtschaftsminister war ja in dieser Schalte auch dabei, zugeschaltet von einem der vielen Orte, wo er sich mal wieder aufhält. Die Regierung wird ja auch angegriffen, deshalb muss er auch immer wieder den Ort wechseln. Und die G7 haben deutlich gemacht, dass sie die Ukraine einfach auch bei der Versorgung erstmal unterstützen wollen. Also es geht darum, sicherzustellen, dass die Landwirte in der Ukraine eben auch noch arbeiten können, auch noch Lebensmittel produzieren können. Es ist nicht genau genannt worden, wie das geschehen soll, aber einfach diese Solidaritätsbekundung, sie ist da. Außerdem möchte man helfen bei Transportproblemen innerhalb des Landes, weil du hast es ja gesagt, die Menschen sind jetzt im Krieg, da brechen auch die Lieferketten innerhalb des Landes zusammen. Nicht nur in den belagerten Orten werden dann die Lebensmittel knapp, sondern unter Umständen eben auch den anderen. Dabei will man unterstützen. Ansonsten will man eben gucken, dass die Märkte ja einigermaßen in Ordnung bleiben, dass Weizen zum Beispiel eben auch bezahlbar bleibt für die Länder, die nicht so viel Geld haben. Dazu hat man sich jetzt, ja, ich sag mal, auf Absichtsbekundungen geeinigt. Also zum Beispiel darauf, alle restriktiven Signale und Maßnahmen, die Exporte beschränken und zu weiterer Preissteigerung führen, zu vermeiden. Alle Länder aufzufordern, ihre Lebensmittel- und Agrarmärkte offen zu halten. Das ist jetzt nicht hundertprozentig konkret, aber das zeigt zumindest in eine politische Richtung. Und sagen wir es mal so, in Zeiten von unsicheren Märkten, auch das macht ja zum Teil die Preissteigerung aus, dass teilweise gehamstert wird, sind solche Absichtsbekundungen eben auch manchmal wichtig, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und so würde ich dieses heutige Treffen deutlich machen, dass man sich darum kümmert, dass man es im Auge hat, ohne dass man jetzt ganz konkret schon irgendwie einen Hebel umlegen kann.
Ist denn da eine Tendenz erkennbar, dass man sich jetzt eher vielleicht dahin arbeiten will, den weltweiten Handel noch auszuweiten, sich andere Lieferanten weltweit zu suchen, oder dass man vielleicht sagt, ja, liebe Staaten, konzentriert euch lieber auf eure eigenen heimischen Märkte und kommt von dieser Importabhängigkeit weg, wenn es denn geht? Mhm.
Ja, also es ist nicht so, wie wir das jetzt zum Beispiel bei der Energiedebatte gesehen haben, wo Europa ganz klar gesagt hat, wir wollen unabhängiger werden von Russland. Das kann man nicht vergleichen. Das ist nach diesem G7-Treffen heute überhaupt nicht absehbar. Ich habe schon den Eindruck, dass man darauf setzt, dass tatsächlich der Weltmarkt weiterhin funktioniert, dass untereinander gehandelt wird. Auch da ist natürlich klar, man kann in so einen Weltmarkt dann auch nur bedingt eingreifen. Da setzt auch die Welthandelsorganisation eben Grenzen. Man setzt hier positive Signale, aber wirklich so eine Tendenz, irgendwie macht mehr zu Hause, baut mehr selbst an, das ist überhaupt nicht erkennbar im Moment.
Kannst du sagen, welche Staaten im Moment jetzt schon am stärksten spüren, dass da Krieg herrscht und dass man keine Weizenlieferungen mehr bekommt?
Ich habe das gelesen in KorrespondentInnenberichten, beispielsweise aus Tunesien, also Nordafrika ist ja auch massiv auf Importe angewiesen. Und da kommt es jetzt zum Teil schon zu Rationierungen in den Supermärkten, was nicht zwangsläufig daran liegt, dass weniger dorthin geliefert wird, sondern es liegt vor allem auch daran, dass die Menschen anfangen zu hamstern. Wir kennen das ja vom Anfang der Pandemie, als wir alle irgendwie Nudeln und Toilettenpapier wie wild eingekauft haben, weil absehbar war, da könnte vielleicht unter Umständen ein Engpass kommen. Und genau das passiert jetzt eben auch spürbar, wie gesagt, schon in Tunesien, dass die Menschen versuchen, sich einzudecken, weil sie Sorge haben, dass die Preise eben noch weiter steigen oder die Rohstoffe dann eben knapper werden.
Aber nur um das klarzustellen, unser eigener heimischer Markt muss jetzt nicht um Engpässe fürchten in der Lebensmittelversorgung.
Nee, also wir in Deutschland sind gut dran, um es mal so zu sagen. Wir haben einfach so ein hohes Level an Eigenversorgung im Bereich der Lebensmittelproduktion, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Die G7-Staaten sind aber eben vor allem mit Blick auf Regionen dieser Welt in Alarmbereitschaft, wo eine hohe Importabhängigkeit besteht. Das ist eben in den Maghreb-Staaten, das ist teilweise auch in den arabischen Staaten, wo schon jetzt die Lebensmittelpreise hoch sind und wo ja auch das politische System nicht unbedingt so stabil ist. Und wenn man historisch drauf guckt, immer dann, wenn die Lebensmittelpreise hochgehen, dann nimmt die politische Stabilität auch noch mal zunehmend ab. Und die große Sorge ist hier natürlich dann auch, dass eine Lebensmittelkrise auch weitere politische Krisen nach sich ziehen könnte.
Okay, kommen wir nochmal auf Deutschland zurück. Die Versorgungssicherheit bei uns also nicht gefährdet, aber dafür ploppt hier eine andere Debatte auf, die nicht neu ist, aber ja, die jetzt eben neuen Schwung bekommt durch den Krieg in der Ukraine, nämlich die Frage, ob man jetzt beim Arten- und Klimaschutz Abstriche machen muss und stattdessen ja mehr aus den eigenen Äckern rausholt. Erleben wir da jetzt auch eine Zeitenwende bzw. eine Rolle rückwärts?
Ja, zumindest gibt es einige Akteure, die das versuchen. Es gibt entsprechende Stimmen schon aus der Unionsfraktion, aber auch der Bauernverband hat beispielsweise gesagt, dass man durchaus bereit wäre, so Produktionsausfälle zu puffern, indem man hier eben mehr produziert. Das ist nur halt ein bisschen schwierig. Die Bundesregierung hat sich ja eigentlich darauf verständigt, die Landwirtschaft ökologischer zu gestalten, ist auch ein Vorhaben grundsätzlich auf EU-Ebene. Und das bedeutet, weniger Pestizide auf den Äckern einzusetzen, aber eben auch weniger zu düngen. Das ist wichtig für die Biodiversität, aber eben auch für die Böden selbst. Die laugen sonst nämlich zusehends aus, wenn sie so intensiv bewirtschaftet werden. Die organischen Bestandteile, die gehen dann verloren. Ja, und irgendwann ändert sich die Bodenstruktur dann so, dass die Erträge dann auch leiden. Nur wenn man weniger Dünger aufs Feld bringt, dann leiden die Erträge auch. Wir haben im Moment sowieso eine Düngerkrise, das hast du in der Anmoderation ja auch schon angesprochen. Und eigentlich ist der bisherige politische Kurs der Bundesregierung so ausgerichtet, eben eher ein bisschen weniger Ertrag von den Feldern zu holen, auch mal Felder stillzulegen. Und da ist jetzt schon die große Frage, inwieweit sich da jetzt vielleicht doch die Stimmen durchsetzen, die mehr Erträge von den Feldern holen wollen. Aber eben auch die Frage, ob diese Böden in Deutschland das überhaupt noch liefern können.
Wir machen hier heute alles ziemlich knapp mit der Aufnahme und ja, bevor wir online gehen um 17 Uhr, aber kurz bevor wir gesprochen haben und vielleicht kannst du dazu schon was sagen, Ann-Kathrin, habe ich gelesen, dass die Landwirte hier in Deutschland jetzt wegen des Ukraine-Kriegs dieses Jahr auch auf Ökoflächen in Deutschland Futter anbauen dürfen. Wie ist das denn zu bewerten? Das ist dann doch eine Rolle rückwärts.
Nicht zwangsläufig. Also ich glaube, du meinst ja das, worauf sich das, was das Landwirtschaftsministerium entschieden hat, dass zum Beispiel die Maat von Bracheflächen verfüttert werden darf. Das ist das, worauf du wahrscheinlich anspielst,
Erklär
oder?
Erklär uns das, die Maat von Bracheflächen.
Genau, hätte ich im nächsten Schritt auch getan. Also es gibt Flächen, die liegen einfach brach. Das heißt, sie werden nicht bewirtschaftet, sondern da darf die Natur quasi wirken, wie sie möchte. Da wächst dann querum alles an. Und wenn die Wiesen aber zur Landschafts Pflege gemäht werden. Dann wird die Maat untergepflügt. Das ist ganz gut für den Boden, weil sich so der Humusanteil im Boden wieder erhöht und der Boden wird so wieder fruchtbarer. Jetzt sagt das Landwirtschaftsministerium, aber in diesem Jahr ist es okay, wenn ihr diese Maat dafür benutzt, sie an die Tiere zu verfüttern. Denn das ist ja auch so ein Problem, vor dem die Landwirtschaft jetzt steht. Ganz viel von dem Getreide, was in Deutschland angebaut wird, ungefähr 60%, sagt das Landwirtschaftsministerium, das geht tatsächlich ins Tierfutter. Also davon werden Schweine gemästet, Kühe werden damit gefüttert, damit sie ordentlich Milch geben. Und hier kommt jetzt eben die Maat von solchen Flächen ins Spiel, die auch als Tierfutter eingesetzt werden kann, damit vielleicht, so vermute ich es zumindest, die Hoffnung, ein bisschen weniger Getreide an der Stelle ins Tierfutter fließt.
Ann-Kathrin, kurz noch zum Schluss. Magst du uns eine Prognose geben, wie das jetzt weitergeht im Landwirtschaftssektor? Hier der Krieg und dort die ganzen Fragen, die jetzt aufgeworfen werden?
Ich finde das sehr schwierig tatsächlich zu beurteilen. Also man könnte natürlich auch sagen, die hohen Marktpreise sind jetzt gerade eine Chance. Ich glaube, auch deshalb kommt so mancher in Deutschland auf die Idee, irgendwie eher mehr zu produzieren. Übrigens ja auch die FDP. Das könnte noch einen ordentlichen Streit auch in der Ampelkoalition geben. Aber insgesamt ist die Situation schon sehr schwierig. Auch die hohen Spritpreise sind ja eine Belastung für die landwirtschaftliche Erzeugung. Die Düngerpreise haben wir auch schon angesprochen. Für viele Tierhalter steigen jetzt eben auch die Kosten durch, wie eben schon gesagt, den hohen Anteil des produzierten Getreides im Tierfutter. Also insgesamt die Produktionskosten gehen für die Landwirte enorm hoch und das kann man alles nur bedingt auch an die Verbraucher weitergeben. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt für viele Betriebe, die ohnehin schon an der Schwelle zur Wirtschaftlichkeit stehen, das ausbedeuten kann oder vielleicht auch den Zeitpunkt markieren kann, wo sie umsteuern. Weg von der Tierhaltung, etwa Milchkühen, hin zu anderen Konzepten, Genossenschaftsmodelle, solidarische Landwirtschaften, Selbstvermarktung, aber viele werden jetzt sicherlich auch aufhören. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil ich habe ja eben schon gesagt, wir können uns noch sehr gut selbst versorgen in Deutschland. Wenn die Höfe aufgeben, dann wird es auch da weniger.
Ann-Kathrin, viel, viel Stoff noch. Wir sprechen wieder drüber. Danke für diese Einschätzungen. Wir haben dich heute per Telefon erreicht. Wir haben sozusagen gutes altes Dampfradio gemacht, weil wir solche Leitungsprobleme hatten. Aber du warst gut zu verstehen, würde ich jetzt sagen. Und bis bald. Wir sprechen wieder drüber. Tschüss.
Tschüss.
Selten haben wir diesen Podcast zeitlich so auf Kante genäht, aber die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU nehmen leider keine Rücksicht auf unsere Deadlines. Die Pressekonferenzen mit dem Bundeskanzler und mit Frankreichs Staatspräsident Macron haben sich alle verspätet. Das ist immerhin ein untrügliches Zeichen für viel Diskussion, auch mal für richtig Zoff hinter den Kulissen. Und dann kommt da noch dazu die Riesenagenda dieses EU-Sondergipfels zum Ukraine-Krieg. Jetzt, endlich, nach vielen Versuchen, wir haben heute technisch wirklich Probleme, ist uns aus Versailles bei Paris Klaus Remme zugeschaltet, unser Europakorrespondent. Klaus, du hast vergeblich gewartet die letzten 60 Minuten auf Olaf Scholz und auf Emmanuel Macron.
Ja, ja. So ist es wohl. Also ich sehe jetzt auch gerade die Bilder. Du musst dir vorstellen, ich stehe hier in einem Zelt. Es ist wirklich eine Art großes Zelt mit Metallträgern und die Planen schlagen wegen des schlechten Wetters, des Regens, des starken Windes auch noch gegeneinander und machen uns hier die Radioarbeit zumindest etwas schwer. Und 150 Meter weiter im Schloss sitzen eben die Staats- und Regierungschefs, die Pressekonferenzen. Und ich schaue auf den Bildschirm, die von Emmanuel Macron ist vor wenigen Sekunden zu Ende gegangen. Und zeitgleich hat der Bundeskanzler seine Pressekonferenz abgehalten. Die Abschlusserklärung ist in diesen Minuten veröffentlicht worden. Sieh mir nach, dass ich sie noch nicht durchschauen konnte. Und insofern können wir gerne über die Themen reden, aber ich kann dir noch keine Zitate liefern und auch keine druckreifen Passagen aus der Abschlusserklärung.
Ich glaube, dafür habe ich Verständnis, kann mich auch gerade ganz gut in dich reinfühlen, weil das so ziemlich Undankbarste ist, glaube ich, wenn man on air ist oder schon im Gespräch für den Podcast in der Aufzeichnung und gleichzeitig wirklich laufen erst im Grunde die Neuigkeiten rein. Lass mich vielleicht ganz offen zu Beginn fragen, die wichtigsten Themen dieses Gipfels sind genannt, die Beitrittsdebatte, die Verteidigungspolitik, die Sanktionsdebatte. Gab es für dich einen roten Faden auf diesem Sondergipfel?
Na, es ist der rote Faden, den Emmanuel Macron ziehen wollte auf diesem Gipfel. Er war ja und ist ja der Gastgeber dieser Veranstaltung. In Klammern, Emmanuel Macron, wir wissen es, ist im Wahlkampf. Als ich gestern die Bilder sah, als da wirklich in strahlendem Sonnenschein die endlose Wagenkolonne vorfuhr und er nun einen Staatschef nach dem anderen empfing, habe ich gedacht, diese Bilder schaden im Wahlkampf nicht und sie sind entsprechend inszeniert worden. Die rote Linie, die er durchziehen will durch dieses Treffen, auch durch die Präsidentschaft, ist strategische Souveränität. Ein Wort, das wir im Zusammenhang mit Macron seit langem kennen. Aber er glaubt, dass die aktuelle Lage ein weiteres Indiz dafür ist, dass die Europäische Union in dieser Situation aufholen muss und einfach eigene Kapazitäten aufbauen muss. Er sagt, das haben wir in der Pandemie gesehen. Wir haben es in den vergangenen Monaten, was die Lieferketten anging, Stichwort Halbleiter gesehen. Und wir sehen es jetzt im Krieg mit der Ukraine und Russland, dass wir verteidigungspolitische Kapazitäten brauchen. Das ist sein Plazet. Und insofern ging es, und du hast die Stichworte genannt, um Energie. Da hören wir viel über Abhängigkeiten und über Verteidigung. Das waren große Strecken der Pressekonferenz vor wenigen Minuten.
Vielleicht der Vollständigkeit noch halber, weil du auf die Präsidentschaftswahlen kurz erwähnt hattest, schon im April ja, wird sich Emmanuel Macron als Staatspräsident den Wahlen in Frankreich stellen und deswegen vielleicht auch die Inszenierung dieser Bilder, das mag damit reinspielen. Lass mich auf das Stichwort strategische Souveränität noch einmal zu sprechen kommen. Das bezieht sich also, erstreckt sich über alle Bereiche, von der Wirtschaft über die Verteidigung bis auch hin zur Finanzpolitik?
Ja, was die Finanzpolitik angeht, so kann man sich möglicherweise dieses Thema als eine Art Schirm, der über all diesen anderen Aspekten, die ich nannte, aufspannt, vorstellen. Denn Macron ist jemand, der für zusätzliche konkrete Investitionsperspektiven plädiert. Da geht es um einen Fonds, den er empfiehlt im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs, nicht überall beliebt, denn vor allen Dingen die Deutschen, aber auch die Niederländer verweisen auf die 800 Milliarden, die man als Wiederaufbaufonds durch gemeinsame Schulden erstmals rund um Covid und die Pandemie aufgenommen hat. Hier jetzt gleich in ähnlicher Größenordnung nachzulegen, das stößt auf Widerstand. Aber es geht konkreter eben bei den Themen Verteidigung. Wir haben ja bei den wahrhaft historischen Entscheidungen der Europäischen Union, wenn es zum Beispiel um eigene Waffenlieferungen ging, erlebt, dass da einiges praktisch binnen Tagen verabschiedet wurde und in Kraft getreten ist. Und Gleiches erleben wir jetzt möglicherweise noch einmal, weil der Vorschlag im Raum steht, eben dieses Volumen, die 500 Millionen, die aus einem Topf, der erst im vergangenen Jahr jenseits des Haushaltes entstanden ist, genommen wurden, zu verdoppeln und noch einmal 500 Millionen für die militärische Hilfe für die Ukraine von der EU zur Verfügung zu stellen.
Kannst du uns sagen, wie viel diese ungeheure Summe der Ukraine jetzt kurzfristig hilft?
Naja, diese Summe muss man natürlich in Perspektive setzen, wenn wir uns vorstellen, dass der deutsche Verteidigungsetat zurzeit über 50 Milliarden Euro umfasst und wir reden hier über militärische Hilfe der Europäischen Union in Höhe von 500 Millionen, dann weiß man, dass diese Summe sicherlich nicht kriegsentscheidend sein wird. Aber es ist eben das erste Mal, dass die Europäische Union Lethal Assistance, tödliche Ausrüstung liefert in einen heißen Konflikt hinein. Das ist ein politisches Signal, das man wirklich kaum überschätzen kann. Und insofern hat Josep Borrell, der Außenbeauftragte, der diese Idee kurz nach Ausbruch des Krieges vorgestellt hat, sicher recht, wenn er sagte auf die Frage, was machen Sie denn mit dem Geld? Inwieweit wird denn der Ukraine da geholfen? Er sagte, naja, es geht hier nicht nur um Schutzhelme oder um Schutzwesten, sondern es geht in der Tat um tödliche Ausrüstung, aber es geht nicht um Kampfjets, denn Kampfjets, wenn wir die liefern würden, dann kämen wir mit 500 Millionen nicht weit. Also das ist in der Hilfe, in der Summe von der Substanz her etwas, das im Schatten steht von binationalen Waffenlieferungen, wenn ich etwa an 17.000 Raketen denke, die die Amerikaner an die Ukraine geliefert haben.
Und wir müssen natürlich mit Prognosen immer vorsichtig sein, weil alles im Moment nur eine gewisse Halbwertszeit hat. Das lernen wir ja auch gerade in diesen Kriegstagen, Stichwort Zeitenwende. Dennoch die Frage, diese Diskussion um Kampfjets nach dem Kommunikationsdesaster, was wir da zwischen Polen und den USA erlebt haben Anfang der Woche, hältst du diese Frage, ob wir langfristig doch wieder vor der Frage stehen, Kampfjets zu liefern. Hältst du diese Diskussion für endgültig beendet oder könnte die auch wieder neu aufflammen?
Also was die weitere Hilfe für die Ukraine angeht, halte ich nichts für beendet. Das hängt wirklich ab von der Entwicklung in den nächsten Tagen, Wochen, möglicherweise Monaten. Man weiß nicht, wie sich dieser Konflikt hinziehen wird. Wir wissen alle, dass die meisten Experten davon ausgegangen sind, dass die militärische Überlegenheit, die angenommen wurde, auf der russischen Seite sich so nicht dargestellt hat in diesen ersten zwei Kriegswochen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir werden auch sehen, ob es zu einer Eskalation kommt hinsichtlich der Natur der Waffen, die eingesetzt wird. Wir hören ja jetzt Warnungen vor möglichem Einsatz von B- und C-Waffen, also biologisch und chemischen Waffen. Und wenn es dazu kommen sollte, dann wird es politische Reaktionen geben müssen, die nicht nur, sagen wir mal, in der Rhetorik schärfer gefasst sind. Da bin ich ziemlich sicher. Also was die Verteidigung, was den Verlauf der Kampfhandlungen angeht, da hast du völlig recht, da halte ich mich in Sachen Prognose völlig raus.
Und weil du die biologischen und chemischen Waffen jetzt ansprachst, gab es da neue Erkenntnisse, was möglicherweise da auch auf Moskauer Seite, woran da möglicherweise ja geforscht wird. Kannst du dazu noch irgendwas Neues sagen?
Nein, das war hier auf diesem, zumindest im öffentlichen Teil dieser Veranstaltung und in den Pressekonferenzen kein Thema. Es ging hier wirklich um das Thema Solidarität und da haben wir zwar jetzt über die Verteidigung gesprochen, aber das Thema Energie ist natürlich ein gewaltiges, weil es eben um die Abhängigkeiten ging, über die wir so viel lesen und gerade Deutschland da zusammen mit Österreich und Ungarn Quoten von russischem Gas bezieht, die enorm problematisch sind. Weil man sie eben nicht als politische Reaktion, so sehen es zumindest die Regierungen, die ich genannt habe, von einem Tag auf den anderen abstellen kann. Und zum anderen eben diesen Krieg finanzieren mit weit über 600 Millionen Euro täglich, die aus der EU in Richtung Moskau wandern und diesen Krieg finanzieren. Das wird von einigen anderen Staaten als eine unmögliche haltbare Position gesehen. Gerade aus den baltischen Ländern kommen da Forderungen nach einem Embargo. Aber Deutschland ist hier bei diesem Gipfel hart geblieben. Olaf Scholz hat gesagt, das können wir nicht plötzlich abbestellen. Jenseits davon Beteuerungen, dass man Abhängigkeiten von Moskau in dieser Hinsicht reduzieren will. Da gibt es ein konkretes Datum. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat es eben in der Pressekonferenz ausgesprochen, die Tatsache, dass man sich bis 2027 unabhängig machen will von russischem Gas in der Europäischen Union. Das heißt, da muss jetzt ein Prozess, und zwar auf die Schnelle, in Gang gesetzt werden, wenn ein solches Ziel erreicht werden kann. Und dann, Barbara, bleibt natürlich noch als weiteres großes Thema, das umstritten war auf diesem Gipfel, das Thema Solidarität mit der Ukraine. Wie kann die aussehen, wenn wir über mehr als Rhetorik reden? Und da ist das Thema Beitrittsperspektive, Kandidatenstatus, Europäische Union mit der Ukraine als Mitglied, ein Thema, über das lange und kontrovers diskutiert und gerungen wurde.
Ohne Ergebnis aber, das muss man, glaube ich, auch noch mal klar sagen. Ja? Also es gibt einen Beitritt, ja, aber wann ist völlig unklar.
Das ist das Ergebnis. Es ist nicht das Ergebnis, das sich wiederum die Osteuropäer und die baltischen Staaten gewünscht haben und die auch nach den Beratungen in der vergangenen Nacht, die sich bis in den frühen Morgen bis 3 Uhr hingezogen haben, unterschiedlich interpretiert werden. Während die Balten sagen, es gibt eine klare Perspektive, wir haben den Weg geöffnet der Ukraine hin in die Europäische Union, gibt es Staaten, die diesen Weg als einen langen auf der Zeitachse sehen und die Niederländer etwa sagen, es gibt hier keine bevorzugte Behandlung der Ukraine, wenn es um den Zeitplan geht. Natürlich sind sie, und das wurde jetzt auch in der Pressekonferenz wieder mehrfach betont, Teil der sogenannten europäischen Familie. Aber ein Kandidatenstatus, der braucht, nachdem der Antrag aus Kiew gestellt worden ist, doch einige Zeit, weil es einfach sehr, sehr viele Kriterien gibt, die nicht erfüllt sind, übrigens auch ohne diesen Krieg nicht erfüllt werden können. Da braucht es Vorbereitung und diese Vorbereitungen sollen so ablaufen, sagte Olaf Scholz gestern noch einmal, wie sie eben von der Europäischen Union auch für andere Beitrittskandidaten erdacht worden sind.
Klaus, vielen Dank. Ich hätte noch viel mehr Fragen, aber ich will dich weiter zuhören lassen, damit du ja auch der aktuellen Berichterstattung dann im Deutschlandfunk-Radio-Programm weiter die wichtigsten Ereignisse zusammenfassen kannst. Danke, dass du dir während der laufenden Pressekonferenzen die Zeit für den Podcast genommen hast. Tschüss und Gruß nach Versailles.
Kein Problem. Tschüss, Barbara.
Tschüss. Das war der Freitag im Podcast Der Tag. Danke fürs Interesse, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.